Da ihr jetzt eh schon so viel von mir wisst, kann ich euch auch noch gestehen, dass ich neugierig bin. Quasi modo geniti. Das Wort hat mich auch neugierig gemacht. Das ist die Bezeichnung des ersten Sonntags nach Ostern. Wusste ich vorher ja auch nicht. Aber wie gesagt, ich bin neugierig und habe da ein bisschen nachgeforscht, obwohl mich dieser Name jetzt erstmal an Quasimodo erinnert hat. Und den kennt ihr ja sicherlich auch. Diesen hässlichen, verunstalteten Glöckner von Notre Dame. Und ein unglücklicher Mensch, weil er war entstellt und war damit ziemlich isoliert. Keiner wollte was mit ihm zu tun haben. Und wenn man jetzt überhaupt mal bei Quasimodo nachschaut, was der Google-Übersetzer da alles so hergibt, dann heißt es eigentlich mehr halb, unfertig, der Unvollständige. Und das ist ja eigentlich ein Name, der ganz gut passt, wenn man sich den Glöckner von Notre Dame einmal anguckt. Aber was ganz fertig geworden, nicht wirklich schön zu Ende gebracht. Aber was bedeutet nun Quasimodo geniti? Ein interessantes Wort, quasi, als ob, gleichsam oder ganz kurz so. Modo bedeutet gerade eben oder jetzt und geniti gezeugt, geboren. Also wenn man es ganz genau übersetzt, als ob gerade erst geboren, war für mich anders genug zu sagen, okay, wie neu geboren. Und wenn ich den Quasimodo mir nochmal in Erinnerung rufe, denke ich mir, oh, der hätte sich glücklich geschätzt, wenn er nochmal neu geboren werde. Wie neu geboren, das ist auch für mich mit einem positiven Lebensgefühl verbunden. So lang ausgeschlafen oder nach einer Dusche. Und das, obwohl ein Baby und die Mutter wahrscheinlich erstmal sagen würden, wie neu geboren, das hat auch erstmal was mit Schmerzen und Anstrengung zu tun. Ja, also es ist ja nicht nur dieses Positive, aber das überwiegt. Da ist ein neues Leben, ein Baby ist auf der Welt. Alle Türen stehen offen, alle Möglichkeiten. Es ist noch nichts festgelegt. Und es sind Menschen um dieses neugeborene Kind, die alles dran setzen werden, dass dieses Leben gelingt. Die versuchen werden, alle Steine aus dem Weg zu räumen und sich um dieses Kind zu kümmern. Deswegen kommt wahrscheinlich wie neugeboren bei uns positiv an. Wie neugeboren. Und Andrea sagte ja schon so altbekannte, da dachte ich, naja, Betonung auf alt, ne? Aber so ganz frisch bin ich nicht und ein Teil von euch ist auch nicht mehr so ganz frisch. Was soll das denn mit uns zu tun haben? Ja, da stehen wir nun, jo, und dann heißt es neugeboren. Jesus führt ein interessantes Gespräch. Gerade mit diesem Thema, wir machen da so einen kleinen Abstecher, bevor es zum eigentlichen Predigttext geht, zu diesem Gespräch. Und Jesus selbst sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Keine Option, sondern ihr müsst. Und das ist ein bisschen schwer jetzt auch zu glauben. Wie soll das gehen? Das ging dann dem Gesprächspartner, ihr kennt ihn bestimmt, dem Nikodemus, nicht anders. Es war ganz geheim das Gespräch, bei Nacht. Wahrscheinlich hat er ein bisschen Angst gehabt, dadurch Schwierigkeiten zu bekommen. Aber er will mehr von Jesus wissen. Und da sagt ihm Jesus das. Wenn du mein Reich erleben willst, wenn du überhaupt da hineinkommen willst, wenn du es sehen willst, musst du erstmal neugeboren werden. Und Nikodemus, der wird schon fast sarkastisch. Soll ich als erwachsener Mensch nochmal in den Bauch meiner Mutter zurückkehren? Das kann nicht funktionieren. Jesus lässt sich nicht provozieren. Das zeichnet ihn ja aus, dass er diese Weisheit hat, Gelassenheit hat, mit diesen Fragen umzugehen. Und er bleibt dabei. Ja, eine neue Geburt ist nötig. Aber nicht diese Geburt, die wir kennen, sondern eine Geburt unter anderen Bedingungen, mit anderen Voraussetzungen. Neugeboren aus Wasser und Geist, Reinigung, Taufe und das Wirken des Heiligen Geistes. Nikodemus, denke ich, konnte das noch gar nicht so ganz begreifen, was das bedeutet. Aber wir jetzt nach Ostern, nach der Auferstehung, uns ist das erschlossen. Und vielleicht haben gerade die Kirchenväter diesen ersten Sonntag nach Ostern gewählt, um an dieses neue Leben nochmal zu erinnern. An die Taufe, an das, was wir neu geschenkt bekommen haben. Quasi modo geniti. Ich habe lange geübt, bis ich das auswendig konnte. Wie neu geboren. Aber jetzt zu unserem Bibeltext und den finden wir im Kolosserbrief. Die Kolosser, das war eine bunt zusammengewürfelte Gemeinde. Die haben in einer eher unbedeutenden Stadt gelebt, aber sie hatten viele Einflüsse. In der Gemeinde selbst gab es einen Teil jüdischer, also Menschen mit jüdischen Wurzeln, aber auch Menschen aus der Stadt selbst, die diesem ganzen Gemisch aus Philosophien, Aberglauben ausgesetzt waren. Gab es auch einen besonderen Engelkult. Und deswegen stand die Gemeinde in der Gefahr, sich aus allen möglichen Wahrheiten so einen Mix rauszupicken, der ihnen gut gefällt. Und da hakt Paulus dann ein und bezieht sich auf das, stellt in die Mitte, was wirklich wichtig ist, was nicht verhandelbar ist. Und das ist und bleibt Jesus. Und den stellt er uns jetzt in unserem Bibeltext vor. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Jesus unverrückbar in der Mitte. Mit unermesslicher Fülle, die in ihm ist. Das ist vielleicht dahergesagt. Und was mich begeistert ist, Jesus die Fülle und Paulus macht einen Riesensprung zu uns allen hin. Und ihr seid mit ihm erfüllt. Ihr habt Anteil an dieser Fülle, an diesem Reichtum, an diesem Überfluss mit hineingebracht. Das ist was, was Gott uns geschenkt hat. Und Fülle, das bedeutet hier nicht irgendwie so eine riesige Menge. Einfach so mal was hingeklotzt, sage ich jetzt mal ganz platt. Sondern Fülle ist das vollumfassende Wesen Gottes, des Allmächtigen. Das, was ihn ausmacht, was sein Sein ist, da fehlt nichts. Da ist überhaupt keine Ergänzung möglich. Sein Wirken ist vollkommen, sein Tun, sein Handeln. Und das ist die Fülle, an der wir partizipieren. Nicht irgendetwas, sondern das ist diese Fülle. Und wenn ich mir das so vorstelle, in unserer Gesellschaft hieße das ja dann gleich, damit ich das haben kann, da muss ich aber erstmal eine ordentliche Leistung bringen. Damit ich da überhaupt nur dran kratzen kann. Geschenkt, wer schenkt mir schon was? Und dann noch so etwas. Aber der Grund, der Paulus uns nennt, ist ein ganz anderer. Weil ihr mit Christus verbunden seid. Und das ist auch wieder so ein interessanter Punkt. Es ist schon an eine Bedingung geknüpft, diese Fülle zu haben. Die ist nicht einfach da, sondern ich muss in dieser Nähe Jesu bleiben. Eine enge, eine intensive Verbindung zu ihm haben. Und wenn ich das habe, kommt noch oben drauf, dann bin ich auch mit dem verbunden, der die Macht hat über alles in dieser Welt. Da gibt es nichts, was unten drunter bleibt. Jesus ist der Herrscher. Auch wenn es wie jetzt auch in Situationen wie Ukraine und Israel anders aussieht. Aber diese Herrschaften sind besiegt. Jesus ist mächtig. Bleiben wir aber bei der Verbindung. Verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Zunächst bedeutet mit Jesus verbunden zu sein auch beschnitten zu sein. Das ist für uns jetzt ein bisschen was Ungewöhnliches. Aber für die Juden war und ist immer noch die Beschneidung das äußere Zeichen, ich gehöre zum Volk Gottes. Das macht eigentlich die Beschneidung aus. Ich gehöre zu Gott, ich stehe auf seiner Seite. Im Judentum ist es abhängig von der Zugehörigkeit zum Volk. Und dass die Beschneidung am Fortpflanzungsorgan vorgenommen wird, das macht es auch deutlich. Es ist die Abstammung, auf die hier Wert gelegt wird. Als Jude setze ich ein äußeres Zeichen und ein anderer Mensch handelt an mir. Das macht keiner selbst. Aber das Wichtigste ist, ich gehöre damit zu Gott. Jetzt erinnern wir uns, die Kolosser, da waren zwar Juden in der Gemeinde, aber es waren nicht alles Juden. Die kamen auch aus der Stadt. Und Paulus schreibt jetzt hier, dass sie alle beschnitten sind. Auch die, die keine jüdische Abstammung vorweisen können. Dieses Zeichen ist also gar nicht mehr wichtig. Darauf kommt es nicht an. Zu Gott zu gehören und beschnitten zu sein, zeigt sich jetzt anders. Durch das Ablegen der alten und sündigen Natur. Oder, wenn man es anders ausdrücken will, der Natur, die mit Gott nichts zu tun haben will, die sich von ihm abwendet, die von ihm weggerichtet ist. Und diese Beschneidung ist kein äußerliches Handeln, kein Mensch, der da irgendetwas wegnimmt, sondern Gott selbst handelt. Wie geht's euch? Könnt ihr eure Fehler, das, was euch zu Menschen macht, die vor Gott nicht bestehen können, könnt ihr das einfach so mit einem Wisch wegmachen? Das schafft kaum ein Mensch. Ich glaube, es schafft auch kein Mensch. Und deswegen ergreift Gott die Initiative und er macht uns zu reinen Menschen. Das, was von uns erwartet wird, ist, dass wir uns darauf einlassen. Also es ist nie so eine Einbahnstraße, dass Gott einfach sagt, naja, ich gebe dir alles, sondern er wünscht sich dann auch, dass wir das annehmen und darin leben. Und das heißt auch, dass ich das loslasse, was mich zuvor bestimmt hat. Nämlich, dass ich dachte, oh, ich kriege mein Leben schon alleine auf die Reihe. Die Verbundenheit, das ist Werk des Heiligen Geistes, eine von Gott gewirkte Beschneidung. Und das ist das, was Christus in uns wirkt. Kein anderer Mensch. Aber das Ergebnis, wir gehören jetzt zum Volk Gottes. Das ist das, was dahinter steckt. Wir sind nicht mehr fern. Wir sind wieder mit Gott verbunden, mit der Quelle des Lebens, wie neu geboren. Paulus geht mit seiner Verbundenheit dann nochmal einen Schritt weiter. Ihr wurdet auch zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Paulus macht hier nochmal den Sprung zur Taufe, was sie versinnbildlicht. Die enge Bindung an Jesus geht so weit, dass wir in der Taufe begraben wurden. Das heißt allerdings auch, dass wir zuvor gestorben sind. Es wird nur ein toter Mensch begraben. Niemand begräbt einen lebendigen Menschen. Begraben wird das alte Ich, das Tote, das, was mich gehindert hat, mein Leben auf Gott hin auszurichten. Das Ich, das Gott in die Ecke gestellt hat und nichts mit ihm zu tun haben wollte. Aber die Bindung an Jesus ist auch so stark, dass wir wieder mit ihm auferweckt wurden. Und da sind wir jetzt ja wieder bei Ostern. Die Auferstehung, die bleibt nicht bei Ostern stehen. Die hat ganz konkret hier und jetzt jeden Tag etwas mit uns zu tun. Nicht irgendwann einmal, wenn wir auch wieder auferstehen werden in die Ewigkeit, in die Beziehung, in der wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden, sondern diese Auferstehung hat jetzt schon etwas mit uns zu tun. Das ist etwas mit Sofortwirkung. Wir sind auferweckt worden. Da ist schon was passiert. Das ist ein Ist-Zustand. Es ist abgeschlossen. Und das ist dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist nahezu unglaublich, welches Potenzial wir zur Verfügung haben. Und auf diese Kraft sollen wir setzen. Es genügt unser Vertrauen. Und da denke ich mir auch manches Mal, wow, das hört sich fast zu schön an, um wahr zu sein. Richtig fantastisch. Von neuem geboren. Als ob ich bei Monopoly spiele und es heißt, gehe über los, ziehe 4.000 Euro ein und dann geht's weiter. Das sind dieselben Einwände, wie Nikodemus hatte. Das kann doch gar nicht sein. Und es geht aber auch nicht einfach weiter. Es geht um Auferstehung, um Auferweckung. Es geht um das Wecken von etwas Neuem. Es soll noch was passieren. Wir reden nicht von einer Wiederbelebung. Das wäre ja dann tatsächlich der alte Mensch, der wiederbelebt wird. Aber das steckt nicht in der Auferstehung. Da kommt was Neues, das in uns hineingepflanzt wirkt. Und auch eine Wiederbelebung wäre nur rein äußerliches Handeln. Da wären Menschen am Werk. Aber Auferstehung ist göttliches Handeln. An uns, an dir, an mir. Und deswegen können wir Veränderungen erleben. Manches Mal müssen wir uns vielleicht die Frage stellen, ob wir wie wiederbelebt leben oder wie auferweckt. Auferwecken, göttliches Wirken, seine Kraft. Im Griechischen steht hier das Wort Energia und da merken wir schon, da steckt was dahinter. Energie, die uns beflügelt, die uns ausrüstet, Kraftquelle. Und das ist die Energie, die ja alles, was wir um uns herum sehen an Natur und Leben, ins Leben gerufen hat. Erhält auch uns eine unbeschreibliche Kraft, die nie endet, die unerschöpflich ist, die den Tod besiegt hat. Und das ist wirklich ein Geschehen, das wir mit unserem Verstand wohl eher nicht begreifen können. Aber wir können es glauben, wir können uns darauf verlassen, wir können darauf vertrauen. Mit der Vernunft erklären, das war genau die Gefahr, in der die Kolosser standen, die gerne alles begriffen hätten. Und da sind uns dann also auch Grenzen gesetzt. Manchmal ist das Vertrauen in ein Geschenk und das Vertrauen, dass Gott sein Geschenk erfüllt, wichtiger. Auferstehung bleibt auch immer Geheimnis und auch Geschenk für uns. Neugeburt aus Wasser und Geist, dieses Zusammenspiel aus unserem Ergreifen dessen, was Gott uns gibt und auch aktiv werden, umzukehren und dieses Geschenk, dieses unendlich große Geschenk, dass der Geist in dir und in mir wirkt. Und das ist die gute Nachricht, dass das bei Gott möglich ist. Kein anderer Gott, in keiner anderen Religion kommen wir so eine Aussicht, haben wir diese Perspektive. Gott ruft uns ins Leben zurück, in das Leben, das er uns mit Jesus auch vorgelebt hat. Er macht uns lebendig. Der Auferstehung folgt eben das Leben. Das ist manchmal so eine Selbstverständlichkeit, dass man es nochmal aussprechen muss. Es bleibt nicht bei einem Punkt stehen, sondern dann geht das Leben los. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus, jetzt habe ich es verkehrt rum gemacht. So. Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Wir sind nun lebendig. Quick lebendig. Im Gegensatz zu vorher. In Gottes Augen waren wir vorher tot. Er konnte diese Nähe mit uns nicht aufbauen. Wir waren von dieser Lebensquelle abgeschnitten, unbeschnitten. Wir gehörten nicht zu Gott. Das hat für jedes Leben Folgen, wenn es von Gott getrennt ist. Schuld, Fehlverhalten, Handeln, das uns und anderen schadet, das wird so gerne vergessen. Das sind die Folgen aus einem Leben ohne Gott. Das Anerkennen, dass das so ist, das ist der erste Schritt auch aus dieser Schuld heraus. Das Realisieren Und dann auch eine Kapitulation. Ich allein kann das nicht. Da muss mir jemand helfen. Die Liste mit den Dingen, die schiefgelaufen sind, die ist zu lang. Ich kriege das nicht alleine geschultert. Der Schuldenberg ist hoch. Und wie handelt Gott? Ein Wisch und alles ist weg. Er vergibt. Er hat all unsere Verfehlungen vergeben. Ich denke, dass Paulus ganz bewusst diese Kontraste immer wieder einsetzt. Von begraben, auferweckt. Tod, dunkel, schwarz, ohne Perspektive, Ende, aus. Und dann wie das Öffnen einer Tür, dieser Ausweg. Gott hat es alles weggewischt. Er hat all unsere Übertretungen vergeben. Es ist erledigt. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Kennt ihr so einen Schuldschein? Den gibt es heute ganz wenig, aber für mich war das so ein Vergleich. Wenn wir Schulden machen bei der Bank, viele von euch haben bestimmt ein Haus finanziert oder auch mal ein Auto, dann hat man so einen Vertrag unterschrieben. Das ist vergleichbar mit so einem Schuldschein. Und wir haben auch einen Kredit aufgenommen gehabt, um unsere Wohnung kaufen zu können, haben damit aber auch der Bank in die Hand gegeben, wenn wir diesen Kredit nicht bezahlen können, dann bedienen sie sich an unserem Eigentum, an unserer Wohnung und holen sich dort das Geld zurück. Es war schön, als das erledigt war. Und man sagen konnte, so, jetzt kann uns da keiner mehr rausholen. Aber Schulden, die Paulus hier meint, die sind überhaupt nicht mit diesen menschlichen Schulden, die wir mal machen, zu vergleichen. Diese Last könnten wir nie zurückzahlen. Unsere Gesellschaft ist so, ja, wie soll ich sagen, hat versucht, einen Weg zu finden, wenn sich jemand zu hoch verschuldet hat. Und dann kann der sich über eine Privatinsolvenz entschulden. Aber da hat er auch einige Bedingungen zu erfüllen. Das geht auch nicht einfach so. Er muss dann wenigstens 35% der Schuld decken und muss auch einige Auflagen erfüllen. Und dann kann er sagen, okay, ich bin jetzt wieder schuldenfrei, mir stehen andere Wege wieder offen, um mich ja im Leben wieder zurechtzufinden. Warum erzähle ich euch das? Um diesen Gegensatz deutlich zu machen. Gott bietet uns einen kompletten Schuldenerlass an. Meine persönlichen Schulden, das, was alles auf dieser Liste steht, das nimmt er mir weg, samt allen Zinsen, Nebenkosten, Gebühren, was auch immer dazukommt. Und diese Urkunde, die es ja gibt gegen mich, das ist ja nichts und gegen uns alle, was nicht Existenz wäre. Diese Schuldenurkunde, die zerreißt Gott, die ist weg. Nicht, weil es sie nicht gäbe, sondern weil sie beglichen wurde. Es ist bezahlt worden. Und das ist ein wahnsinniges Geschenk. Kein Wohlverhalten von mir, keine Selbstbeteiligung. Alles ist bezahlt von Jesus am Kreuz. Dort hat er uns alle Verfehlungen vergeben. Diese Bedeutung vom Kreuz ist uns bewusst und sie soll uns begleiten. Dieser Schuldschein, der ist dran geheftet und er ist bezahlt. Was noch ein anderer Aspekt ist, den ich bis dahin nicht so kannte, was das Kreuz auch bedeutet, hat mit der Kultur damals zu tun und mit der Besatzungsmacht Rom. Die Römer waren ja schon sehr fiese Gesellen und die haben überall dort, wo sie eine Schlacht gewonnen haben, ein Kreuz aufgestellt und haben dann die Waffen der Besiegten dran gehängt. Das ist der Ort, wo wir euch besiegt haben. Das ist das Zeichen eurer Niederlage. Schaut hin. Öffentliche zur Schaustellung. Wenn Paulus jetzt auch in dieser Weise vom Kreuz spricht, dann heftet da auch was dran. Nämlich unser Sieg. Jesus ist Sieger. Er stellt auch ganz eindeutig klar, ich bin der Sieger. Die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat Jesus entwaffnet, ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Jesus demonstriert am Kreuz allen gottfeindlichen Mächten, allen, was gegen ihn gerichtet ist, dass Gott diesem widersteht, dass er dem Bösen die Macht genommen hat, dass der Anspruch weg ist, dass die Waffen weg sind. Und machen wir es auch uns bewusst, das Einzige, was der Böse in der Hand hat gegen uns, ist, dass er uns verklagen konnte. Er konnte vor Gott stehen, das kennen wir bei Hiob, und konnte anklagen, konnte sagen, guck mal, das und das ist da passiert im Leben. Und alleine diese Waffe hatte er, der Böse, und die ist weg. Er ist tatsächlich entwaffnet. Das ist weg, das kann uns nicht mehr angreifen. Ich habe überlegt, ob ich dieses Bild nehmen sollte. Jetzt habe ich ein paar vergessen. Da sieht man, dass wir die Römer das gemacht haben. Ich habe gedacht, oh, ist eigentlich ein komisches Bild, das so zu präsentieren. Die Feinde werden zur Schau gestellt, es wird gedemütigt. Und dann dachte ich aber auch, Gott hat meine Feinde, deine Feinde, die Böses gegen dich und gegen mich im Sinn hatten. Er hat sie besiegt und es ist gut, wenn ich das weiß und es mir deutlich mache. Und wenn das auch zur Schau gestellt wird, wenn es öffentlich gemacht wird. Und es ist auch gut, wenn andere das mitbekommen. Es ist gut, wenn wir sagen, der Tod, der Böse hat keine Macht mehr. Kein anderer außer Gott regiert. Es hat einen Wechsel stattgefunden. An einer Osterpredigt ist mir mal ein Satz besonders hängen geblieben. Jesus zerbrach nicht am Tod. Da ist jemand ganz anderes zerbrochen. Der Tod zerbrach an Jesus. Und ich möchte einen Schritt weitergehen und sagen, auch wir zerbrechen nicht am Tod. Das Leben hat gesiegt. Voller Triumph. Für dich, für mich. Das ist tatsächlich wie neugeboren. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren. Wir sind auferweckt worden. Ist Zustand, es ist passiert. In ein Leben mit Jesus hinein. Und das sollte dann aber auch zur Folge haben, dass unser Leben dann auch einen Unterschied macht zu dem, wie wir vorher gelebt haben. Bei den Kolossäern war es für die Juden, lebt nicht mehr so weiter nach euren Gesetzen und Vorschriften, die helfen euch nicht weiter. Ihr seid zur Freiheit berufen. Für die Kolossäer selbst war es, pickt euch nicht irgendwelche Wahrheiten aus allem Möglichen heraus. Und das trifft vielleicht auch verstärkt auf unsere Gesellschaft zu, wo wir auch versuchen, uns alles Mögliche zurechtzuschustern. Das Einzige, was gilt, ist die lebendige Beziehung zu Jesus. Dort steckt das Leben, Glaube und Vertrauen in ihn. Richtet euch an ihm aus, an der himmlischen Welt, an diesem Reich, in das ihr hineingeboren wurdet. Wie neu geboren. Da gibt es alles Mögliche. Erfrischt, ohne Last, Zukunft steht offen. Ich bin entwicklungsfähig, da ist noch Potenzial. Euch fällt sicherlich noch viel, viel mehr ein, als das, was auf der Folie steht. Und ich bin mir sicher, dass viele Menschen es sich wünschen, nochmal so neu starten zu können, nochmal einen neuen Anfang zu haben, mit allen möglichen Optionen. Und wir haben diesen einzigartigen Gott, bei dem das tatsächlich möglich ist. Das ist ein Schatz, den hat sonst niemand. Was für eine Chance. Und das soll uns begeistern und in Schwung bringen. In dieses großartige Leben einzusteigen, es zu nutzen. Und da gibt es nichts, was irgendjemanden von uns hindern könnte, das zu versuchen. Nichts ist so groß, so schrecklich, dass wir nicht in dieses Leben hineinsteigen könnten. Aber um dann auch zu leben, nicht stehen zu bleiben, uns weiterzuentwickeln, zu wachsen. Und das natürlich mit dem Heiligen Geist, der uns die Energie dazu schenkt. Nicht wir alleine. Amen.